Ich werde jetzt die Lesung machen von dem Text, der dann in der Predigt kommt. Frank wird ja nach dem nächsten Lied dann die Predigt halten, 1. Petrus 2, 13 bis 17. Der Titel ist Gnade befähigt, Untertitel Unterordnung unter die gesetzte Ordnung. Über Gnade befähigt werden wir dann auch im Januar noch zweimal eine Predigt haben, jeweils mit einem anderen Untertitel. Heute Unterordnung unter die gesetzte Ordnung. Ich lese 1. Petrus 2, 11 bis 17. Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Unterordnet euch aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Soweit unser Text.
Wir wollen noch stille werden und zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir für dein Wort danken. Wir danken dir von Herzen, dass du durch dein Wort zu uns redest. Wir danken dir, dass wir dein Wort verstehen dürfen, dass dein guter Geist uns anleitet, um das zu fassen, was du uns auch heute Morgen sagen möchtest. Wir beten um deinen Segen für das Reden und für das Hören deines Wortes. Amen. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir uns mit dem Petrusbrief beschäftigt haben, schon einige Wochen, und deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, um wie nochmal zu rekapitulieren, was wir bisher gesehen haben, um dann auch diese Verse 13 bis 17 in ihrem Zusammenhang richtig verstehen und erfassen zu können. Diese Verse 13 bis 17 sind ja schon ein sensibles Thema, wo es um die Obrigkeit geht. Nun, Petrus hat ja seinen Brief angefangen, dass er uns in den ersten eineinhalb Kapitel, also bis Mitte Kapitel 2, also konkret bis Vers 10, uns die Errettung vor Augen führt. Er beginnt mit der Wiedergeburt, Kapitel 1, Vers 3 und Kapitel 1, Vers 23. Er spricht von dieser lebendigen Hoffnung, die die haben dürfen, die an ihn glauben, Kapitel 1, Vers 3. Er spricht von diesem unvergänglichen und unverwelklichen Erbe, das bereit liegt für die, die des Herrn sind, Kapitel 1, Vers 4. Und dann zeigt er in einer zweiten Runde in Kapitel 2, was sie nun, die, die an ihn glauben, in Christus sind. Er erwähnt, dass sie lebendige Steine sind, Kapitel 2, Vers 5, dass sie ein geistliches Haus sind, Kapitel 2, Vers 5, ein heiliges und ein königliches Priestertum, Kapitel 2, Vers 5 und 9, ein auserwähltes Geschlecht, Vers 9 nochmals, ein Volk des Eigentums, ein Eigentumsvolk, das dem Herrn gehört, Kapitel 2, Vers 9, sie sind Bluterkaufte, Kapitel 1, Vers 18 und 19, und sind Begnadigte. Und das trifft auf die zu, die an den Herrn glauben. Das ist ihre neue Identität. Sie sind nicht mehr Sünder, die der Verdammnis würdig sind und auf die das gerechte Gericht Gottes wartet, sondern sie sind in Gnaden angenommen, wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung mit dem Ausblick auf ein Erbe, das einzigartig sein wird. Paulus beschreibt das so, dass was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also dieser erste Teil hat als Thema neben schon ganz praktischen Anweisungen auch, nämlich diese Erlösung und das, was du und ich auch, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, was du und ich in Christus sind. Erkaufte, Begnadigte, Teil dieses geistlichen Hauses, Teil dieses heiligen und königlichen Priestertums. Und das sollte uns immer wieder mit Dankbarkeit füllen. So fängt auch der Brief an. Es heißt, gelobt oder gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns. Und dann beginnt diese lange Ausführung bis Kapitel 2, Vers 11, wo er uns eben diese beiden Dinge zeigt. Und dann kommen wir zu Kapitel 2, Vers 11. Ich meinte vorher 2, Vers 10. Jetzt Kapitel 2, Vers 11, wo Petrus wieder beginnt und sagt, Geliebte, ich ermahne euch nun. Und diese beiden Verse 11 und 12 sind wie eine Art Einleitung in diesen nun sehr praktischen Teil des Briefes, der wieder aus zwei Teilen besteht. Dieser erste Teil geht von Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 4, Vers 11. Denn in Kapitel 4, Vers 12 beginnt er nochmals mit diesem Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe der Verfolgung nicht Entmutigung, Verwirren oder was auch immer. Zwei Teile. In diesem ersten Teil, Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 4, geht es um das, was aus dem folgen sollte in unserem praktischen Leben, wenn wir Teil dieses geistlichen Hauses, Teil dieses königlichen Priestertums, lebendige Steine sind, Begnadigte sind, wie dann unser Leben aussehen soll. Und Vers 11 und 12 zeichnen das auf. Es heißt dort, Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten oder edlen Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie sehen, Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Er zeigt in diesem Teil, der dann folgt bis eben Kapitel 4, Vers 11, wie wir als Gläubige, als Christen, als wiedergeborene Christen nun in einer überhaupt nicht perfekten Welt leben können. Was uns auszeichnen sollte als Zeugnis unseres Herrn in dieser Welt. Und das einmal in jedem Bereich unseres Lebens. Wir haben heute diese Verse 13 bis 17 gelesen, wo es um die Obrigkeit geht. In den Versen 18 bis 25 geht es, man könnte sagen, um die Frage, wie wir uns an unserem Arbeitsplatz als Christen, wie wir dort leben sollten. Dann Kapitel 3, Vers 1 bis 7, da geht es um Frauen und Männer, also Ehesachen, Eheangelegenheiten, wie wir uns in der Ehe als Christen bewegen sollen, wieder mit diesem Aspekt des Zeugnisses für eine gottlose Welt, wo auch die meisten Ehen alles andere als gut und zeugnishaft sind. Und dann noch zum Schluss die Verse 8 bis 12 im dritten Kapitel, wo es um Aspekte der Gemeinschaft geht. Wie, das ist sein Anliegen von Petrus, wie leben wir als Christen in einer Welt, die, und das spüren wir ja auch, wie schon manche auch gebetet haben, die mehr und mehr wie aus den Fugen zu geraten scheinen, wo sich Dinge plötzlich in einer Geschwindigkeit entwickeln, die uns überraschen kann, die uns erstaunen kann, wo wir merken, die Weltuhr rückt doch stetig vorwärts. Wir sind vielleicht dem Ende näher, als uns lieb ist oder als wir das vielleicht erahnen. Und deshalb ist es umso wichtiger. Und die Zeit, in die Petrus hineinspricht, gerade mit dieser ersten Ermahnung in Vers 13 bis Vers 17, spricht in eine ähnliche Situation hinein, in eine nicht einfache Situation. Auch in einer verdorbenen, gefallenen Welt, die gerichtsreif war, wie wir dann ja auch aus der Geschichte lernen, wie es mit dem Römischen Reich letztlich weitergegangen ist. Und wie bewegen wir uns darin? Und sein Anliegen ist, dass es eigentlich keinen Bereich unseres Lebens gibt, wo das, was er uns sagen möchte, nicht zutreffen sollte und das, was wir geworden sind in Christus, sich nicht auswirken sollte. Ganz im Gegenteil, in jedem unserer Lebensbereiche, in jedem unseren Bereich sollte sich genau das auswirken, dass wir nun ihm gehören, dass wir Erkaufte sind, dass wir Erlöste sind, die in der Hand des Herrn sind. Ich habe eine recht praktische Einteilung gefunden für diese Verse in einer Auslegung. Und wir wollen uns durch diese einzelnen Punkte durcharbeiten. Das erste ist Kapitel 2, Vers 13, das Gebot zur Unterordnung. Oder die Frage, wem ordnen wir uns unter, wem müssen wir uns unterordnen? Dann wieder Vers 13, der zweite Teil, das Motiv zur Unterordnung. Warum gibt es diese Anordnung, dass wir uns unterordnen sollen? Dann die Weite, das Ausmaß, wie weit geht Unterordnung? Das finden wir in Vers 13 am Ende und in Vers 14. Dann die Begründung oder das Wozu ordnen wir uns unter? Das finden wir in Vers 15 und dann in Vers 16. Wie sollen wir uns unterordnen? Was ist die Haltung, die wir einnehmen sollen, wenn wir uns unterordnen? Und dann in Vers 17, wie schaut das konkret aus? Petrus nennt vier Dinge hier in einer Folge, die uns das zeigen, wie die Praxis, wie unsere Praxis der Unterordnung aussehen kann. Das erste, das Gebot zur Unterordnung. Wem sollen wir uns unterordnen? Petrus schreibt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Das ist eine ganz klare Anweisung. Das ist etwas, was ganz grundsätzlich gilt. Nun ist das Wort Unterordnung in der heutigen Gesellschaft ein richtiges Reizwort geworden, das manche zur Weißglut bringt. Warum? Weil Unterordnung als etwas äußerst Negatives empfunden wird. Das ist es aber nicht für uns Christen. Und das ist ein, auch vielleicht für uns, provozierendes Gebot. Wenn Petrus hier das so anordnet, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Das ist aber nicht die einzige Ermahnung in diese Richtung, die wir in der Bibel finden. Paulus ermahnt uns in Römer 13 genau auch dazu. Wir wollen einige Verse dazu lesen. Römer 13 ab Vers 1, es heißt dort, jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Und dann finden wir das auch noch im Titusbrief, in Kapitel 3, auch wieder ab Vers 1, Brief des Paulus an Titus. Erinnere sie daran, schreibt dort Paulus, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Und dann begründet er das damit in Vers 4, dann, also in Vers 3, denn auch wir waren einst unverständig. Wir finden also diese Ermahnung, diese Anordnung zur Unterordnung unter die Obrigkeit dreimal im Neuen Testament. Damit sollte jedem von uns klar sein, das ist nicht nur einmal drin, dann müssen wir das nicht so genau nehmen, sondern nein, dreimal finden wir diese Anordnung darin. Und das war schon eine, glaube ich, Herausforderung auch für die Christen damals, denn auch deren Umstände damals unter der römischen Herrschaft waren keine einfachen Umstände. Es waren willkürliche Herrscher dort, ich erinnere nur an Nero, unter dem die Christen viel gelitten haben. Und trotzdem schreiben Paulus und Petrus diese Anordnung für uns. Und zwar in einer sehr absoluten, klaren, unmissverständlichen Art und Weise. Und das ist wichtig für uns. Das ist eine Anweisung, die wir eigentlich genau gleich wichtig und richtig für unser persönliches Leben nehmen sollten, wie jede andere Ermahnung, die wir im Neuen Testament für uns finden. Da gibt es keinen Unterschied, dass es eher die angenehmeren Anordnungen gibt und dann halt noch ja, so lästige Anordnungen wie das mit der Obrigkeit und so weiter. Nein, denn, und das merken wir, wenn wir diese Verse vor uns haben und lesen, es geht Petrus um das damit verbundene Zeugnis der Christen in einer gottlosen Welt, unter vielleicht einer gottlosen Regierung, als Arbeiter oder Sklaven eines gottlosen Herrn oder in einer Art Ehegemeinschaft, wo vielleicht nicht beide Teile gläubig sind und wo vielleicht manches gar nicht so gut läuft, oder auch in einer Gemeinschaft, die vielleicht alles andere als ideal oder als anziehend sein mag. Und da gilt dieses Prinzip der Unterordnung als Zeugnis für den Herrn. Es gibt keinen Grund, außer einem, es gibt keinen Grund, diesen Anweisungen einer Regierung nicht zu gehorchen. Dieser eine Grund ist, den nennt Petrus selber in Apostelgeschichte 5, Vers 29, in diese Diskussion mit der damaligen religiösen Obrigkeit. Und er sagt, aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Grenze. Aber ob ich 80 fahre auf einer Straße, wo 80 vorgeschrieben ist, das ist nicht die Grenze, wo ich sage, ich kann schneller fahren, dem Gerechten ist ja kein Gesetz auferlegt. Das gilt. Und das rechtfertigt nicht diese Ausnahme, auch bei uns Christen oft, den etwas eher lockeren Umgang mit den Obrigkeiten und mit dem, was Obrigkeiten angeordnet haben. Dennoch gilt, schreibt John MacArthur, staatliche Autorität ist von Gott, auch wenn der einzelne Regierungsführer gottlos sein mag. Und deshalb, und das müssen wir so sehen, deshalb ist auch dieser Bereich der Unterordnung unter die Obrigkeit Teil deiner und meiner persönlichen Heiligung und Hingabe an den Herrn. Es ist Gott nicht egal, wie du dich gegenüber der Obrigkeit und ihren Anordnungen verhältst. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Es gibt keine Entschuldigung für Ungehorsam in diesen Bereichen. Das führt uns gleich zum Zweiten, das Motiv zur Unterordnung oder warum unterordnen. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen. Es ist nicht um der Obrigkeit willen, weil sie so gut darin ist, für das, was sie gesetzt ist, gemäß Römer 13. Oder weil sie so schlecht ist oder korrupt ist. Nein, sondern es ist um des Herrn willen. Oder wie es in der Jettel-Übersetzung oder in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt, weil der Herr das so will. Das ist klarer, ausgesprochener Wille des Herrn. Jetzt könnten wir mal anfangen zu zählen, wie viele Stellen fallen euch ein, wo es heißt, das ist der Wille des Herrn. Dann merken wir, das sind gar nicht so viele. Aber das gehört dazu. Das ist explizit Wille unseres Herrn. Und deshalb ist Unterordnung unter die von Gott eingesetzte menschliche Ordnung letztlich Gehorsam Gott gegenüber. Und das ist auch finde ich unheimlich weise. Es sind nicht die konkreten Umstände, die in einem Land sind, in dem wir leben, oder in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, die entscheiden, ob ich nun mehr oder weniger gehorsam bin. Es ist auch nicht die konkrete Ausprägung einer Regierung in einem Lande, ob sie nun gut oder weniger gut sein mag. Es sind auch nicht unbedingt die Gesetze und Verordnungen dieser Obrigkeit in dem Land, in dem wir leben, ob sie nun weise oder weniger weise uns erscheinen, sondern weil der Herr es will. Und deshalb, das haben schon Origenes und andere frühe Kirchenväter geschrieben, Christen sollten die vorbildlichsten Bürger ihres Landes und ihrer Stadt sein. Sie sollten das Wohl ihrer Stadt suchen, gemäß Jeremia. Oder wie Paulus das schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, zur Ehre Gottes, um des Herrn willen, weil es sein Wille ist. Das führt uns gleich zum nächsten, nämlich das Ausmaß der Unterordnung. Wie weit soll Unterordnung gehen? Wieder die Verse 13 und 14. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Ihr seid dem König als dem Oberhaupt oder dem Statthalter als seinen Gesandten. Es betrifft alle Instanzen dieser menschlichen Ordnung, wie das Petrus in dieser Übersetzung ausdrückt. Sei es König, sei es Statthalter, sei es Bürgermeister, wer auch immer. Und wir finden dieses Wort alle da drin. Dieses kleine, uns oft provozierende Wort, wenn irgendwo in einer Anweisung alles steht. Alle Ordnung gilt das. Nicht für die, die uns passt oder weniger passt, sondern für alle Ordnung. Und das macht uns wahrscheinlich oft zu schaffen, wenn wir uns dem stellen müssen, dass wir uns jeder, auch dem schrägen Bürgermeister oder Gemeindevorsteher oder wem es auch immer sein mag, wollen wir uns grundsätzlich um des Herrn willen, nicht um dessen willen, um des Herrn willen unterordnen. Das führt uns gleich zum nächsten, zur Begründung der Unterordnung. In Kapitel 2, Vers 15, wozu unterordnen? Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Diese Anweisung hat eine klare Begründung, anders ausgedrückt ein klares Ziel. Und das wird nochmals deutlich als der Wille Gottes bezeichnet. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun ein gutes Zeugnis seid. Und das erinnert uns wieder an Vers 12 eigentlich, in diesem Brief, wo es heißt, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe als solche, die nun dem Herrn gehören, die wiedergeboren sind, die um des Herrn willen leben und sterben. Nämlich, dass wir durch einen so klaren und sich von der uns umgebenden Welt deutlich unterscheidbaren Lebensstil, eben Petrus nennt das Gutes tun, unterscheiden und so alle Vorurteile, alle Anschuldigungen durch ein solches Zeugnis zum Schweigen bringen. Sodass sie nichts dem entgegenzusetzen haben. Leider fehlen wir Christen gerade in dieser Hinsicht so oft, sodass unser Zeugnis oft geschwächt ist. Leider finden wir in der auch aktuellen Presse immer wieder Dinge, wo Sachen aufgedeckt werden, vielleicht nicht in einer sehr fairen und angenehmen Weise, vielleicht sogar entstellt, übertrieben, aus dem Zusammenhang gezerrt, aber doch, wo wir wahrscheinlich zugestehen und eingestehen müssen, dass hier manches nicht gut gelaufen ist. Und das ist aber das Anliegen von Petrus. Wir sollten nicht wegen unserer Sünde leiden müssen, sondern wenn wir schon Nachteile erfahren, dann aufgrund dieses klaren und deutlichen Zeugnisses der Unterordnung mit, verbunden mit diesen guten Werken, mit diesem guten Wandel, mit diesem edlen Wandel, eigentlich könnte man sagen, gemäß Vers 12, der alle Anschuldungen eigentlich ad absurdum führen sollte. Das führt uns gleich zum nächsten, die Haltung zur Unterordnung. Wie sollen wir uns unterordnen? Es heißt dort in Vers 16, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Das ist so ein typischer Satz, wo wir zwei Extreme finden, Freie und doch dann am Ende dieses Satzes Knechte oder Sklaven Gottes. Da wird dieses Wort für Sklave, Leibeigener verwendet. Aber doch mal zuerst als Freie. Und damit meint Petrus nicht, dass wir frei sind von aller Obrigkeit. Nein, wir sollten uns ja genau unterordnen, unter die Obrigkeit, um des Herrn willen, egal wie sie sich auch darstellen mag. Aber wir sind frei in der Hinsicht, dass wir durch das Blut Jesu Christi freigekauft worden sind und eines anderen, eines höheren sind als des Staates, als der Obrigkeit, als der Regierung. Sie ist nicht letztlich unser Herr und Meister. Unser Herr und Meister ist er und in ihm sind wir frei. Und als solche sollten wir mit dieser Kühnheit, mit dieser Zuversicht, mit diesem Zeugnis uns in dieser Welt bewegen. Aber eben nicht als solche, die dann die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Und das ist die Herausforderung für dich und mich, dass wir einerseits ja uns als Freie wissen dürfen, aber doch uns als Knechte Gottes, indem wir Gutes tun, vor jedem Gewissen, wie es Paulus im 2. Korintherbrief sagt, vor jedem Gewissen der Menschen empfehlen. Und Sie sehen, hier ist etwas anderes. Hier ist etwas deutlich anderes. Christen, deshalb ist klar, Christen genießen nicht unbeschränkte Freiheit in dem, was sie tun dürfen. Sie bewegen sich unter der Autorität Gottes und wenn es Gottes Wille ist, dass wir uns unterordnen unter die vielleicht von mir nicht so sehr geschätzte Obrigkeit, dann werde ich das um seinetwillen tun. Und mehr. Ich werde ein, wie es in Vers 12 eigentlich heißt, einen guten, einen edlen, einen vorzüglichen Wandel unter den Heiden, unter diese Regierung führen. Um meines Herrn willen, zu seinem Zeugnis. Das wird sich dadurch darstellen, dass ich eben zum Beispiel ganz banal die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalte. Dass ich nichts mitgehen lasse von meinem Arbeitsplatz. Nicht ein Blatt Papier. Dass ich, das Beispiel kommt auch in Römer 13, wo Paulus schreibt, deshalb bezahlt ihr auch eure Steuern. Als Ausdruck eurer Unterordnung, wieder nicht unter die Regierung, sondern als dem Herrn, der uns die Gaben gibt, sodass das, was gefordert ist, was des Königs ist, wie es heißt, der König auch erhalten sollte. Dass wir nicht betrügen, nicht lügen, keine Teilwahrheiten zu unseren Gunsten einsetzen. Dass wir ehrlich sind. Oder wie es eben im Titusbrief heißt, in Kapitel 3, ab Vers 2. Dass, ich nenne es statt sie, wir, dass wir niemanden verlästern, dass wir nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem wir allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Benedikt Peters schreibt, wir ordnen uns der Obrigkeit nicht unter, weil wir der Obrigkeit Diener sind, sondern weil wir Gottes Diener sind. Und deshalb ein gutes Leben, gute Werke ein gutes Zeugnis sein wollen. Und das führt uns zum letzten Punkt, nämlich Vers 17, die Praxis der Unterordnung konkret. Was heißt das? Vers 17, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Man kann diesen Vers auch so übersetzen, im griechischen Urtext ist er etwas knapper, ehrt alle, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Es beginnt mit der ehrt alle und endet mit dem ehrt den König. Und in der Mitte finden wir die Liebe der Bruderschaft und die gute und gesunde Furcht Gottes. Petrus beginnt mit dem ehrt alle. Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes. Und deshalb steht jedem Menschen dieses Maß von Ehre im Sinne von Anerkennung, von Respekt zu. Und das unabhängig von Rasse, von Nationalität, von Status, von Religion. Petrus sagt, ehret alle. Wieder ein Alle, das uns hier und da so provoziert. Keine Ausnahme. Den schlimmsten Sünder bis zum edelsten Weltmenschen. Ohne Unterschied. Alle Menschen, die Gläubigen und die Ungläubigen, die Edlen und die Unedlen. Das ist etwas, was gerade in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft immer mehr verloren geht. Dieses gewisse Maß an Ehre, nennen wir es Respekt. Das merken wir in jeder Diskussion, die vielleicht öffentlich sogar läuft oder gezeigt wird, oder wenn wir mit Menschen reden, wo wir merken, egal welches Thema wir anschneiden, provokanterweise könnte man sagen, wenn man über das Klima redet oder über andere Dinge, wie dort die Fronten verhärtet sind und nicht mal der mindeste notwendige Respekt voreinander zum Ausdruck kommt. Das ist auch unter uns Christen oft ein Problem, wenn wir gerade an manchen Konflikt vielleicht denken, der auch in unserer Vergangenheit ist, ob wir da jedem den richtigen, von Gott angeordneten Respekt und Wertschätzung im Sinne von Ehre entgegengebracht haben. Und was ist das oder was wäre das für ein mächtiges, klares Zeugnis, wenn Christen, wenn wir Christen, jedermann mit Achtung und mit Respekt begegnen und die Welt das mitbekommt, dass wir das tun. Es gibt dieses beeindruckende Zeugnis eines hochdotierten Arztes in England, ich weiß nicht, ob es Martin Lloyd-Jones war, der zu einer Kranken gerufen worden ist, die in der Gosse war und dementsprechend auch ausgesehen hat und gerochen hat und so weiter, die dann in seine Ordination gebracht worden ist. Und der Assistent bekennt später, dass dieser Arzt diese Person wie eine Prinzessin behandelt hat. Respekt, Wertschätzung, Ehre. Dann setzt Petrus fort mit dem zweiten, liebt die Bruderschaft. Benedikt Petrus schreibt dazu, die Bruderschaft ist, so unbedeutend sie für die Geschäfte der Welt sein mag, das Kostbarste, das Gott in dieser Schöpfung hat. Er liebt sein Volk inmitten dieser heidnischen Welt. Und weil Gott sein Volk liebt, gilt dieses Gebot seinem ganzen Volke, allen Christen, ob sie nun unserer Meinung sind oder nicht, ob sie nun auf unserer Linie sind oder weniger. Und auch hier, oft fehlt dann diese Achtung und dieser Respekt im Miteinander innerhalb dieser Bruderschaft, innerhalb der Gemeinden, innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen. Und auch da, das ist ja genau das, was Jesus selber gesagt hat. Was wäre das für ein mächtiges Zeugnis, wenn Christen die Bruderschaft so lieben würden? Und dann noch das vorletzte, fürchtet Gott. Gott zu fürchten ist letztlich der einzige Beweggrund, die Obrigkeit zu ehren. Wir können den in Vers 17 bis 18 gemachten Aufforderungen nur nachkommen, wenn wir Gott fürchten. Mit Gott fürchten meinen wir nicht diese sklavische, ängstliche, panische Furcht, Angst, sondern dieses Anerkennen der Autorität Gottes über mein Leben und dass Gott in diesem Hinsicht zu fürchten ist, weil er mein Leben in Gnade, in seiner Hand hat. Und wenn wir Gott fürchten, dann brauchen wir keine Angst vor Menschen und Königen haben, dann können wir als Freie, aus freien Stücken, kühn für unseren Herrn eintreten und so unserer Gottesfurcht Ausdruck geben. Was für ein mächtiges Zeugnis, wenn Christen ihren Gott so fürchten, bekennen und ehren. Und dann noch, hier schließt sich der Kreis, ehrt den König, das vierte in diesem kurzen, knappen Satz. Unser Umgang mit allen Menschen und alle Obrigkeit soll von diesem Maß, von diesem richtigen, gesunden Maß an Ehre, an Wertschätzung gekennzeichnet sein. Beides, alle Menschen und jede menschliche Einrichtung, umrahmt letztlich wie in diesem Vers unser Leben. Ehret alle, ehret den König. In der Mitte sind wir in der Bruderschaft, stehen vor unserem Gott in dieser gesunden Furcht. Deshalb gilt dieses Maß an Achtung, an Respekt allen Menschen und auch der Regierung. Und was für ein mächtiges Zeugnis wäre das, wenn Christen den König so ehren und sich abheben von dieser immer größer werdenden Schar der Unzufriedenen, vielleicht sogar zu Recht, aber die dann unverständlich, wie es heißt, jeden Respekt, jede Achtung nicht nur vor dem Amt der Regierung, sondern auch vor den Regierungsvertretern verlieren und vergessen und sich so verhalten. Was wäre das für ein Zeugnis, wenn Christen im guten Sinne sagen, ja, das sehe ich kritisch, aber keinen Zweifel lassen, dass sie die Regierung und die Vertreter der Regierung wertschätzen und ehren, wie es hier heißt. Das heißt, das schließt nicht Kritik aus, aber das gibt einer Kritik ein ganz anderes Gepräge, eine ganz andere Seite. Und deshalb ist dieser letzte Satz in dieser Passage ein so wichtiger. Erweist jedermann Achtung oder ehret alle. Liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Die Gnade Gottes in Christus befähigt uns letztlich genau zu dieser gesunden und richtigen Unterordnung, indem wir alle, auch die Regierung, wertschätzen. Und Gott gebe, dass wir Zeugnis seiner Gnade in dieser Art und Weise, wie es in diesen Versen beschrieben ist, werden und bleiben. Gott gebe dazu seinen Segen. Amen. Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir dich als unseren Herrn und König haben dürfen. Wir danken dir, dass wir dir angehören, dass wir sich auch dir verantwortlich sind für unser praktisches Leben, das du uns noch auf dieser Erde schenkst. Aber wir danken dir so sehr für diese große Erlösung, für das, dass wir wiedergeboren werden durften zu dieser lebendigen Hoffnung. Wir danken dir, dass du uns dieses Erbe vor Augen stellst, von dem es heißt, dass es unvergänglich und unverweslich ist. Und wir dürfen uns deine Kinder nennen. Wir beten, dass wir lernen, in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt, genau so zu leben, wie du das hier möchtest, dass wir uns der Obrigkeit im Guten unterordnen, dass wir, wie es heißt, den König ehren, die Obrigkeit wertschätzen
dass wir so weit gehen wie möglich, außer sie verlange von uns, dass wir gegen deine Gebote verstoßen müssten. Und Herr, wir beten einfach um dieses Zeugnis, dass wir uns hier unterscheiden von der Welt, die das nie erreichen wird, dass sie das auf eine gesunde Art und Weise tun kann. Aber deine Gnade, und das wollen wir beten für uns, befähigt uns zu dieser gesunden und richtigen Unterordnung. Ja, dass wir alle ehren, dass wir die Bruderschaft lieben, dass wir dich in rechter Weise fürchten und dass wir auch den König ehren. Amen.